Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. In diesem Podcast möchte ich die Entstehung des Umweltrechts ab dem Jahr 1990 besprechen. Im Oktober 1990 ist ja die DDR der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Schon vorher hatte sie in einem Umweltrahmengesetz weitgehend das westdeutsche Umweltrecht übernommen. Nach der Wiedervereinigung wurde die Herstellung einheitlicher ökologischer Bedingungen mindestens auf dem Niveau Westdeutschlands beschlossen. Der Umweltzustand in der DDR hat sich dann auch schnell verbessert. Das lag aber weniger an der Übernahme des westdeutschen Umweltrechts, sondern natürlich vor allem am Zusammenbruch der DDR-Industrie, etwa der Chemieindustrie in der Region Bitterfeld. Ab 1994 sah dann das fünfte Kabinett Helmut Kohl den Umweltschutz auch eher als Hindernis beim wirtschaftlichen Wiederaufbau an. 1996 wurde zum Beispiel mit den Beschleunigungsgesetzen das Genehmigungsverfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz vereinfacht. Andererseits spielte aber zunehmend das europäische Umweltrecht eine Rolle. Die EG hatte 1996 mit der IVU-Richtlinie eine neue Herangehensweise gefordert. IVU stand für integrierte Vermeidung und Verringerung der Umweltverschmutzung. Und integriert heißt, man sollte sich beim Umweltschutz nicht mehr auf einzelne Medien, wie zum Beispiel die Luftreinhaltung, konzentrieren, weil damit die Gefahr einer Verlagerung verbunden war. So kann man zum Beispiel mit Wäschern die Luftreinhaltung verringern, verlagert aber die Umweltverschmutzung dann nur in die Gewässer, wenn man mit den Abwässern nicht ordentlich umgeht. Ja, und um diese Problematik anzugehen, forderte die EU oder die IG damals noch das integrierte Konzept und auch eine integrierte Anlagengenehmigung. Das bedeutete natürlich, dass in Deutschland das Bundesemissionsschutzgesetz, das ja die Genehmigungspflicht enthielt, überarbeitet werden musste. Zuerst wollte man aber einen ganz großen Wurf versuchen, nämlich die Schaffung eines Umweltgesetzbuches, in das Emissionsschutzgesetz dann aufgegangen wäre. Dafür hatte es 1990 schon einen Professorenentwurf gegeben für einen allgemeinen Teil, der 1994 um einen besonderen Teil ergänzt worden war. Dieser Professorenentwurf wurde dann Grundlage für einen Kommissionsentwurf im Jahr 1997, der dann Einfluss in einen Referentenentwurf, der 1999 veröffentlicht wurde. Dieser Versuch, das Umweltrecht mit einem Umweltgesetzbuch zu vereinheitlichen, ist aber gescheitert, vorgeblich wegen mangelnder Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Gewässer- und den Naturschutz. Das wurde aber damals schon angezweifelt von vielen Juristen, die sagten, das ist eher ein vorgeschobener Grund. In Wirklichkeit wollte man das Ganze nicht. Aber wie auch immer. Das Umweltgesetzbuch war gescheitert, man musste aber immer noch die integrierte Anlagengenehmigung aus der IVU-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Das erfolgte im Jahr 2002 dann mit einem Artikelgesetz. Die Umsetzung war dann nur noch eine formelle. Also es gab nicht wirklich eine integrierte Anlagengenehmigung, sondern die Zulassungs- oder die Genehmigungsbehörde sollten die verschiedenen Zulassungsverfahren etwa nach Bundesemissionsschutzgesetz, aber eben auch nach Wasserhaushaltsgesetz, einfach koordinieren. Dieser formale Ansatz hat ausgereicht, um die Mindestanforderungen der IVU-Richtlinie zu erfüllen. Und so hatten wir 2002 ein geändertes Bundesemissionsschutzgesetz. Die Gründe für die Ablehnung des Umweltgesetzbuches oder die vorgegebenen Gründe entfielen mit der Föderalismusreform 2006. Da hat der Bund nämlich die notwendigen Gesetzgebungskompetenzen erhalten. Es gab auch dann zwei neue Entwürfe für ein Umweltgesetzbuch aus dem Jahr 2007 und 2008. Aber die Bundesregierung konnte sich auf keins dieser Entwürfe einigen und so scheiterte auch dieser Versuch wieder. Das gab dann wohl denen recht, die schon 1999 geglaubt haben, es lag gar nicht an der fehlenden Gesetzgebungskompetenz, sondern am fehlenden politischen Willen. Aber wie auch immer, europarechtliche Vorgaben haben zu einer Weiterentwicklung des Emissionsschutzgerechts gezwungen. So musste im Jahr 2000 die Störfallverordnung neu verkündet werden. Europa hatte inzwischen den Anwendungsbereich geändert. Statt Anlagen galt der Betrieb als Grundlage für die Anwendung der Störfallverordnung. In Deutschland wurde dieser als Betriebsbereich definiert und es gab neue inhaltliche Anforderungen. So mussten die betroffenen Betriebe, was durch die Änderung viel mehr Betriebe waren als vorher, einen Sicherheitsbericht erstellen, in dem ein Sicherheitsmanagementsystem beschrieben werden musste. Und Anforderungen an dieses wurden in der Anlage 3 der Störfallverordnung gestellt. 2002 wurde die TA Luft neu gefasst, unter anderem um die Anforderungen der europäischen Luftqualitätsrichtlinie umzusetzen, also auch hier verschärfte Grenzwerte. Und ebenfalls wurde die 22. Bundesemissionsschutzverordnung neu gefasst. Ein großes Thema war der Feinstaub, der sich Anfang der 2000er Jahre als vordringliches Umweltproblem erwiesen hatte. Dort forderte Europa einen Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub maximal pro Kubikmeter Luft. Und dieser musste bis zum 01.01.2005 umgesetzt werden. Sonst waren Aktionspläne erforderlich. Dass weder die Grenzwerte eingehalten worden, noch Aktionspläne festgelegt wurden, führte dann nach dem 01.01.2005 zu zahlreichen Klagen, die dann von den Kommunen die Schaffung von solcher Aktionsplänen, die zum Beispiel Fahrverbote beinhalteten, forderten. Ja, im Jahr 2003 ging es weiter, Verschärfung der 17. Bundesemissionsschutzverordnung, die enthielt schärfere Grenzwerte, vor allem von Unternehmen, die Abfälle mitverbrannten, wie das zum Beispiel in der Zementindustrie weit verbreitet war. Im Jahr 2004 wurde die 13. Bundesemissionsschutzverordnung, die Großfeuerungsanlagenverordnung, verschärft, ebenfalls aufgrund schärferer europäischer Vorgaben. Und auf europäischer Ebene folgte dann im Jahr 2008 eine neue EG-Luftqualitätsrichtlinie. Und im Jahr 2010 wurde die IVU-Richtlinie abgelöst durch die Industrieemissionsrichtlinie. Die enthielt jetzt zum Beispiel auch Vorgaben, was bei der Stilllegung von Anlagen zu tun war, und stärkte das schon mit der IVU-Richtlinie eingeführte Konzept der besten verfügbaren Technik. Auf europäischer Ebene wurde nämlich in einem Diskussionsprozess festgelegt, was für bestimmte Anlagentypen die beste verfügbare Technik für den Umweltschutz war. Das Ganze wurde festgehalten in Merkblättern und diese Merkblätter wurden mit der Industrieemissionsrichtlinie ergänzt um Schlussfolgerungen. Und diese BVT-Schlussfolgerungen waren bei der Erteilung von Genehmigungen von den Genehmigungsbehörden verbindlich anzuwenden. Vor allem aber mussten auch bestehende Genehmigungen innerhalb von 4 Jahren an den Stand, der in den BVT-Schlussfolgerungen dokumentiert worden war, angepasst werden. Und das führte in Deutschland dann wiederum zu einer Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes und auch der 4. Verordnung vom Bundesemissionsschutzgesetz, die ja die genehmigungspflichtigen Anlagen enthält. Die Anlagen, die unter die Industrieemissionsschutzrichtlinie fallen, wurden dort jetzt mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Das sind also solche, wo die Genehmigungsbehörde gegebenenfalls innerhalb von 4 Jahren bestehende Genehmigungen an die BVT-Schlussfolgerungen anpassen muss. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.